Weiter geht's mit Teil 2 und ich recycle erstmal die Voraussetzungen aus Lemma 7.4 für Lemma 7.5. Denn auch dort haben wir zwei Untergruppen A und K von G, so dass A Teil von der K wird und die einzige zusätzliche Voraussetzung ist, dass K nilpotent sein soll. So, und weiter soll gelten. Wenn der Zentralisator von A in K jetzt einfach mal C heißt, dann soll der Zentralisator von dieser Untergruppe wieder in der Untergruppe drin liegen. Das ist etwas, was wir kennen aus dem Kontext Fittinggruppe, verallgemeinerte Fittinggruppe, Untergruppen, die ihren eigenen Zentralisator enthalten. Und dieser komische Zentralisator hier soll die Eigenschaft haben, dass er im K seinen eigenen Zentralisator enthält. Das ist ein bisschen schräg. Dann gilt, die Operation muss trivial sein. A und K müssen jetzt kommutieren. Das heißt, wir haben hier, je nachdem, wie man es liest, ein Kriterium dafür gefunden, dass die Wirkung von A auf K nicht besonders interessant ist. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn die Wirkung interessant ist, dann muss hier irgendetwas von diesem Ding verletzt sein. Das kann man auch nicht selber anlesen. Und wir beweisen das, indem wir, wie so oft, und das wird jetzt immer häufiger passieren, wir beweisen das, indem wir annehmen, dass es falsch ist und uns ein minimales Gegenbeispiel kennen. Und unser minimales Gegenbeispiel, die Minimalität bezieht sich auf die Gruppe K. K soll jetzt eine kleinste Verbrecherin sein. Eine kleinste Verbrecherin ist immer, also im Kontext von minimalen Gegenbeispielen, da ist eine kleinste Verbrecherin eine Gruppe, die so klein wie möglich ist mit der Eigenschaft, dass es da schief geht. Das heißt, in allen kleineren Gruppen, das sind manchmal echte Untergruppen oder manchmal auch Abstraktgruppen, die kleinere Ordnung haben, da soll, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, auch die Aussage erfüllt sein. Kleinste Verbrecherin. Naja, dann gilt schon mal nicht das. Das heißt, A wird nicht drin. Können wir uns ja diesen Kommutator mal genauer angucken. C kann jetzt nämlich auch nicht ganz K sein, denn dieser Zentralisator zentralisiert A. Wenn das ganz K wäre, dann wäre dieser Kommutator 1. Jetzt ist also C eine echte Untergruppe. Naja, echte Untergruppe ist doch schon mal gut, denn in nilpotenten Gruppen liegt jede echte Untergruppe echt in ihrem Normalisator. Das heißt, C ist jetzt echt enthalten im Normalisator im K von C. Super. Jetzt haben wir eine Untergruppe gefunden, eine Untergruppe von K, die A invariant ist, auf der A also jetzt auch teilhaftend wird. Gucken wir nochmal genau, warum. Na, Untergruppe von K ist klar, das steht da. Das heißt, die Ordnungen von A und von dieser Untergruppe sind teilhaftend. Ich meine jetzt immer dieses Ding hier, diesen Normalisator. Und warum wirkt A da drauf? Naja, A normalisiert K, das ist klar. Das war von Anfang an so. Und A normalisiert auf C, denn C ist ja dieser Zentralisator. Natürlich ist der A in Variante. Das heißt, A normalisiert diese Gruppe, Normalisator von C in K. Der Normalisator in K von C, A invariant, das heißt A operiert teilhaftend darauf. Und das Ding ist nilpotent, denn es ist eine Untergruppe. Untergruppe einer nebenbestimmten Gruppe. Das heißt, das ist alles super. Und wenn das eine echte Untergruppe von K wäre, dann könnte man die Minimalität von K benutzen. Um sicherzustellen, dass das auch geht, schauen wir uns zuerst den Fall an, wo es nicht klappt, wo es nämlich keine echte Untergruppe ist. Naja, keine echte Untergruppe zu sein, heißt, man ist alles. Das heißt, hier ist jetzt der Normalisator in K von C einfach K. Das könnte sein. Dann können wir jetzt also nicht die Minimalität benutzen, sondern wir müssen dann was anderes machen. Naja, was ist denn da jetzt los? C ist eine Untergruppe von K, der Normalisator ist alles, also ist C ein Normalteiler. Und bei Normalteilern ist es so, dass man beim Konjugieren da drin landet und dementsprechend auch beim Kommutieren. Wenn ich jetzt den Kommutator von C und K bilde, dann landet er in C. Und das schreibt nach den drei Untergruppen. Jetzt rechnen wir los. Zielrichtung drei Untergruppenlemma, das heißt, wir bilden Dreierkommutator. Fangen wir an mit A, C, K. Was ist da los? Na, erstmal gucken wir uns A und C an. C und A sind vertauschbar nach Definition, also ist das 1. Und dann nochmal kommutieren, macht auch nicht mehr raus. Also ist das 1. Naja, C, K, A ist jetzt auch gleich 1, denn wir haben ja gerade gesehen, beim Kommutieren mit K bleiben wir in C. Wenn wir dann noch mit A kommutieren, kommt wieder 1 raus. Den man da bilden kann, 1. Und das? K, A, C. Das heißt, K, A liegt im Zentralisator von C in K und der liegt wiederum in C. Deswegen liegt das in K. Das liegt also im Zentralisator in K von C. Und nach Voraussetzung liegt das in C. Moment mal, K ist doch nach dem Lehrer von vorher der Zentralisator von A mal der Kommutator von A. Der Zentralisator von A ist C, liegt also hier drin. Der Kommutator, haben wir jetzt gesehen, liegt auch hier drin. Das heißt, ganz K liegt da drin und das ist doch ganz schlecht. Wir haben doch gesehen, C ist eine echte Untergruppe von K. Und dann nehmen wir mal den Beispiel. Zack, sofort haben wir es ja nach vorne benutzt und es ist ganz toll. Folgt K liegt C. Widerspruch, deswegen kann dieser komische Fall nicht eintreten. Der Normalisator ist in Wirklichkeit doch kleiner als. Ach so, nur so zur Vorwarnung. Wir arbeiten ja hier in Gruppen, die es nicht gibt. Wir arbeiten im minimalen Gegenbeispiel. Das heißt, wir erwarten, dass die ganze Zeit Quatsch rauskommt. Wir wollen die ganze Zeit auf Widersprüche hinaus. Ja, zweiter Fall. Der Normalisator in K von C ist ein echter Untergruppe von K. Dann haben wir uns klar gemacht, kann man da das Lemma drauf anwenden. Denn das ist jetzt auch eine nilpotente Gruppe, auf der A-Teiler transferiert und alle Voraussetzungen vererben sich. Naja, per Induktion sozusagen oder aufgrund der minimalen Wahl von K, sollte ich hier sagen, ist dann, naja, was war das denn, womit wir K minimal gewählt haben? Mit der Eigenschaft, nicht mit A zu kommutieren, das war's. Das heißt, jetzt kommutiert dieser Normalisator mit A. Was heißt das? Na, jetzt liegt dieser Normalisator im Zentralisator von A und gleichzeitig in K. Das heißt, dieses Ding liegt im Zentralisator in K von A, das war nach Wahl aber C. Das ist auch wieder Quatsch, denn wir waren in einer nilpotenten Gruppe hier. C ist echt enthalten in diesem Normalisator. Das geht jetzt schon wieder alles schief. Das war's. kleine Definition vor dem nächsten Lemma.
Das nächste Lemma ist schon wieder so ein Highlight. Die kommen jetzt einfach Schlag auf Schlag. Thomsons P-Kreuz Q-Lemma. Es heißt in der englischsprachigen Literatur manchmal Thomsons A-B-Lemma oder A-Cross-B-Lemma, habe ich auch schon gesehen, aber ich habe es als P-Kreuz Q-Lemma gelernt und finde auch, dass es ein bisschen suggestiver ist. Da brauchen wir ein Fitzelchen Mutationen. Und zwar wollen wir das Konzept von P-Normalteilern verallgemeinern auf P-Normalteiler, wobei Pi irgendeine Menge von P-Zahlen ist. Das heißt, was mache ich? Ich nehme Pi her, eine Menge von P-Zahlen, und sage, eine Untergruppe heißt Pi-Untergruppe genau dann, wenn die Primzahlen, die in der Gruppenordnung vorkommen, alle in Pi liegen. Es muss nicht alles aus Pi erwischt werden, aber man soll da so drin liegen. Und eine besondere Menge von Primzahlen ist die, die man bekommt, wenn man seine Lieblingsprimzahlen hernimmt und dann alle anderen betrachtet. Und das machen wir mit einem Strich. Zum Beispiel ist 2 Strich die Menge aller ungeraden Primzahlen. 5 Strich ist die Menge aller Primzahlen, die von 5 verschieden sind. So, das ist eine Abkürzung, die sich in der Gruppentheorie total bewährt hat, weil man nämlich ständig alle Primzahlen bis auf eine betrachtet.
Ist P eine Primzahl, so bezeichnet P' die Menge. Lass mal antworten. Die Menge aller von P verschiedenen Primzahlen. Das ist das eine und wir setzen das dann auch gleich um. Ist P eine Menge von Primzahlen? Ich kürze Primzahlen jetzt ab. So ist U eine Untergruppe von P eine P-Untergruppe. Genau dann. Wenn Pi von U, also die Menge der Primteiler, die in der Ordnung von U stecken, eine Teilmenge von Pi ist und ein Normalteiler n von E heißt Pi-Normalteiler, ganz analog, wenn es ein Normalteiler ist, wo eben auch wieder die Menge der Primzahlen in Pi liegt. Ja, jetzt wichtig ist sowas wie O und ein P'. Dafür brauchen wir jetzt diese Verallgemeinerung O und ein Pi anstatt von O und ein P. Gehen wir mal kurz im Kopf durch, warum das sinnvoll ist. O und ein P kamen zustande, indem wir gesagt haben, das Produkt von 2 P-Normalteilen ist wieder ein P-Normalteiler. Und deswegen kann man sozusagen immer den größten finden, indem man alle multiplizierten findet. Alles ist endlich, das ist alles sinnvoll. Und gleichzeitig war das der Schnitt über alle P-Untergruppen. Jetzt verallgemeinern wir das. Wir halten eine Primzahlmenge Pi fest und definieren als O und ein Pi von E den größten Pi-Normalteiler, also das Produkt aller Pi-Normalteiler der Gruppe. Dafür muss man sich jetzt klar machen, dass das Produkt von 2 Pi-Normalteilern wieder ein Pi-Normalteiler ist. Aber das liegt an dieser Produktformel, wie man die Ordnung eines Produkts von Untergruppen ausrechnet. Mit O und Pi von E bezeichnen wir den größten Pi-Normalteiler von E. Und das ist eine ganz gerade ausgedachte, ganz einfache Verallgemeinerung von GOPs. Gut, das braucht man, damit man gleich versteht, was OP' ist. Und es gibt noch eine in der Gruppentheorie übliche Abkürzung, die irgendwann kommt. Mit O, ohne irgendwas dran, von G, bezeichnet man fast immer, also überall da, wo Leute aus dieser lokalen endlichen Gruppentheorie kommen, jetzt lüge ich bestimmt, bestimmt gibt es Leute, die es noch anders machen, egal. Mit O von G wird da in diesem Kontext eigentlich immer O2' bezeichnet. Man kann sich das auch ganz gut merken, dieses große O steht sozusagen dann für Ort. Größter Normalteiler ungerader Ordnung, das ist O2'. Und das ist ein Spezialfall. Ein wichtiger Spezialfall. Der ist deshalb so wichtig, weil 2 halt eine besondere Primzahl hat. So, jetzt kommt Thomsons P-Kreuz Q-Lemma. Da haben wir diese Notation. Die Definition hatte keinen Namen. Das davor war Lemma 7,5. Okay, alles stimmt. Lemma 7,6.
Und Thompson, das ist der Thompson, John Thompson, der einer der Gruppentheorie Götter oder mindestens Halbgötter. Thompson P. Cooler Name. Das ist der Thompson von Phi Thompson und von N-Gruppen-Paper und was es alles so Fantastisches gibt von ihm. Oh ja, das könnte man toll machen. Gruppentheorie 2 und 3. Eine Stunde zwischen einer Märchenstunde machen, wo ich einfach ganz viel Zeug erzähle, wer alles was Großartiges bewiesen und vermutet hat. Gut. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als würde es in den Kontext dieses Kapitels passen. Lassen wir uns überraschen. Hier ist die ganze Zeit eine P ist jetzt die Primzahl der Gruppenordnung teilt. Und P ist irgendeine P-Untergruppe von G. Weiterhin nehmen wir uns eine P-Untergruppe her. Häufig ist das eine Q-Gruppe für eine Primzahl Q, die verschieden ist von P, deswegen diese suggestive Notation. Eine P-Gruppe und jetzt soll das so sein, dass P und Q sich innerhalb von G zentralisieren, sodass ich da also ein direktes Produkt hinschreiben kann. Also schreibe ich jetzt nochmal dazu mit der Eigenschaft, jetzt darf ich das direkte Produkt hinschreiben. Das Ding heißt B und deswegen auch P kreuz Q Lemma. Bei B als P kreuz Q. Das ist jetzt sinnvoll, das so hinzuschreiben. Sei X eine P-Untergruppe von G. Auf der B operiert. Das ist jetzt natürlich kein Teil der fremden Operation im Allgemeinen, denn X könnte ja nicht drin. Das heißt, es ist Operation durch Konjugation. Ich hätte auch einfach sagen können, B liegt im Normalisator von X. Auf der B operiert. Falls dann der Zentralisator in X von P enthalten ist im Zentralisator von U, wenn also alles, was in X liegt und was diesen P-Anteil zentralisiert, auch den Q-Anteil, also den P-Anteil zentralisiert, dann ist in Wirklichkeit schon X enthalten, also ganz X, nicht nur dieser Zentralisator. Im Zentralisator von U. Es ist in gewisser Weise eine Universalwaffe, auch wenn es hier jetzt erstmal nicht so wirkt. Es wirkt so, als seien diese Voraussetzungen sehr speziell. Aber die kommen ganz oft, ganz natürlich vor. Wir werden das heute direkt noch anwenden. Erstmal schauen wir, warum das stimmt. Wiedererkennt, wenn einem es begegnet, habe ich jetzt nochmal eine andere Formulierung geschrieben. Beweis! Ja, das geht's! Entschuldigung? Wir gehen wieder so induktiv vor, was ist los, wenn x gleich 1 ist? Das ist eine P-Untergruppe, b liegt sicherlich im Normalisator der 1-Untergruppe, das heißt, da sind erstmal diese Voraussetzungen erfüllt und wenn der Zentralisator in der trivialen Gruppe in Q liegt, ja gut, auch das erfüllt, das heißt, auch diese Voraussetzungen haben wir und jetzt wollen wir zeigen, die 1 in der Gruppe liegt im Zentralisator von Q, ja klar. Das heißt, für x gleich 1 ist das zu zeigen. Ab jetzt sei also x ungleich 1 und wir argumentieren mit Induktionen über die Ordnung von x. Wir haben jetzt quasi die Induktionsveränderung gemacht.
darüber und ich sah jetzt mindestens 2. Falls P gleich 2 ist, dann ist das x gleich 2 die Ordnung von x gleich 2 der kleinste mögliche Fall. Die Behauptung sei jetzt also der echte Untergruppen von x, für die ansonsten alles erfüllt ist. Richtig? Und wir fangen mal damit an, es könnte ja sein, dass P von x normalisiert wird. X ist die Normalisator von P. Könnte sein, warum nicht? P normalisiert sicherlich x, denn es liegt ja in B drin. Und hier haben wir halt jetzt den Fall, dass es auch andersrum steht. Okay, was ist dann los? Naja, Q liegt im Zentralisator von P. Das steht hier, das ist ein direktes Produkt. Q liegt im Zentralisator von P. Und normalisiert x. Das heißt, Q ist normal. Das muss ich mal gucken, stimmt das? Ich möchte gerne. Ich schreibe den Kommentar schon mal hin. Und dann puzzeln wir zusammen, wie man am besten sieht, wo das liegt. Denn es gibt jetzt wieder 3 oder 5 Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ich möchte den Kommutator von x mit q anschauen. Okay. X wird von b normalisiert, insbesondere von q, und deswegen liegt das in x. So, das war nicht so schwierig. Jetzt möchte ich aber noch mehr wissen. Was ist mit q? Q liegt im Zentralisator von p. Ah, und der ist normal im Normalisator von P und darin liegt x. Das heißt, x normalisiert den Zentralisator von P. Q liegt da drin, das heißt, wir liegen ja auch im Zentralisator von P. Das heißt, wir liegen im Zentralisator von P in x. Und da oben steht was, das liegt im Zentralisator von Q nach Voraussetzung. Also liegt dieser Kommutator da drin, in diesem Zentralisator. Wenn wir also jetzt nochmal mit Q draufgehen, dann kommt 1 raus. Dann jetzt kommt das Lemma von vorhin, Lemma 7.4. Das sagt uns doch, der Doppelkommutator und der Einfachkommutator sind gleich. Wir haben hier so einen Fall von teilerkannter Operation. Q ist eine P-Strich-Gruppe, wirkt also teilerkannt auf x. Wir schreiben es also hin. Also ist xq gleich xq gleich 1. Dass der zweite Kommutator eine 1 ist, das liegt an der Gleichung hier oder an dem Enthaltensein. Und dass die gleich sind, liegt dann Lemma 7,3. War es 7,3? Ja. Nee, 4. Und wir wollten zeigen, x ist im Zentralisator von Q, das steht hier, und wir haben das gezeigt. Zweiter Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da nicht eine Begründung reinschreiben möchte. Ich glaube, ich möchte hier noch sowas reinschreiben wie Zentralisator von P ist normal und normalisator von P. Denn das spielt irgendwie eine Rolle. X liegt da drin und normalisiert das deswegen, und deswegen ist das dann da insgesamt enthalten. Anderer Fall. X liegt nicht da drin. Das heißt also, der Normalisator von P in X ist nicht ganz X, sondern erst klein. Nennen wir das hier mal x 0. Das ist der andere Fall. Und ich hätte die Fälle anders aufschreiben können. Das hier hätte ich schreiben können als Fall x gleich Normalisator von P in x und das als die sind ungleich. Aber ich fand es so besser zu sehen, was passiert. Und hier kann man jetzt wiederum sagen, wir wollen eine Induktion über x machen. Jetzt ist x 0 eine heiße Kandidatin für eine Untergruppe, auf die wir Induktion anwenden können. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen was nachprüfen. X 0 ist sicherlich eine P-Gruppe. X 0 wird von P normalisiert. Und ist deswegen P-invariant. Was ist mit Q? Wir müssen einmal gucken, ob hier die Voraussetzungen erfüllt sind. Achso, Q-Invariant ist es auch, denn der Normalisator P wird ja von U normalisiert, sogar zentralisiert, und X auch. Das heißt, dieses Ding ist auch Q-Invariant. Das heißt, X0 ist B-Invariant. Vielleicht fangen wir damit an. Jetzt ist B enthalten im Normalisator von X0. So, das heißt, dieser erste Teil ist schon mal geschafft. Und wir gucken uns noch das da hinten an. Was ist mit dem Zentralisator in X0 von P? Wir wollen sehen, dass der Q ist. Naja gut, das ist ja nicht das Problem. Das liegt ja im Zentralisator in X von P. Deswegen ist das im Zentralisator von Q. Also ist das Lemma auf X0 anwendbar. Okay, was sagt uns das Lemma? Es sagt uns, x0 liegt im Zentralisator von Q. Aha. Und was jetzt? Trick 17. Der Zentralisator in P mal X, diese Gruppe gibt es, denn P normalisiert X, in P mal X von Q. Das ist ein kleiner Kunstgriff, sich diese Gruppe anzuschauen. P liegt da drin, denn P liegt in P mal X und P zentralisiert Q. C, was ist mir noch? P liegt da drin. Ich möchte Dedekind anwenden. Okay, fangen wir an mit dieser Gruppe. Also C. Ich möchte mir den Zentralisator, von C. Also nochmal, C ist diese Gruppe und ich möchte mir den Zentralisator von C angucken. Deswegen habe ich gerade darauf hingewiesen, dass P da drin liegt. Denn alles, was C zentralisiert, zentralisiert ist auch P. Das liegt im Normalisator von P. Okay, das ist so spannend. Und jetzt gleich kommt irgendwann Dedekind. P liegt in diesem Normalisator drin, denn es liegt in P mal X und normalisiert sich selber. Deswegen kann ich diesen Normalisator schreiben als P mal Normalisator von P in X. Das ist Dedekind. Ich nehme diese Gruppe P mal X, schneide sie mit diesem Normalisator und benutze das P, da drin liegt. Und deswegen ist es P mal der Schnitt des Normalisators mit P. Das ist Dedekind. Und jetzt benutze ich, dass X0 dieser Normalisator ist. Und ich benutze auch noch, dass X0, nach dem, was wir schon gezeigt haben, im Zentralisator von Q liegt. Achso, und X0 liegt ja auch noch in X, das heißt, ich darf hier sogar den Zentralisator in X von Q hinschreiben. So, und jetzt müssen wir mal kurz weiter gucken, was haben wir denn jetzt? Also, P liegt im Zentralisator, P liegt in C, das steht hier. Der Zentralisator von Q in X liegt im Zentralisator von Q in P mal X, also auch in C, das heißt, es liegt alles in C. Heißt also, dass C eine Gruppe ist, die in P mal X ihren eigenen Zentralisator enthält. Aha. Was noch? Ich meine, das riecht so,
als wollte man das Lemma von vorher anwenden. Teil der fremden Operationen, irgendwas enthält seinen Zentralisator. Da lief aber noch was anderes rum. Die Voraussetzung, dass die Gruppe, auf der wir operieren, nilpotent ist. Okay. Die Gruppe, deren Zentralisator wir betrachten, Q, ist eine P-Gruppe. Die Gruppe, in der wir arbeiten, dieses P mal X, ist eine P-Gruppe. Denn P und X sind P-Gruppen und die eine Mann sind die andere. Also ist das eine P-Gruppe. Aha, das heißt, wir können wirklich dieses Lemma anwenden. P-Gruppen sind nilpotent. Das war 3,5, schätze ich. 7,5, Entschuldigung. Dann fragt mich ja mal 7,5. Angewandt auf K als P mal X. Und A gleich Q. Das, naja, das war die Aussage in dem Lemma. Dass dann irgendein Kommutator schon trivial ist. Da war es der Kommutator von A mit K. Hier ist es also jetzt der Kommutator von diesem Ding, P mal X, mit Q. Das heißt, X liegt in P mal X, und das ist das, wo wir das Lemma anwenden, das liegt im Zentralisator von Q. Nochmal, das ist das Lemma. Das X da drin liegt, schreibe ich nur deshalb hin, weil wir das zeigen. Das sind wir nämlich sofort gleich. Hui! Das war Thomas' Fehlkreuz. Cool gemacht. Und wir schließen mit einem Baby-Hilfslemma, das zur Vorbereitung dient für das sogenannte Goldschmidt-Lemma, mit dem ich dann nach Pfingsten irgendwann im Juni, wenn wir schon alle wieder alles vergessen haben, wieder einsteigen möchte. Damit läute ich dann den zweiten großen Teil des Kapitels über teilerfremde Operationen ein. Was sagt also Lemma 7,7? Das ist auch für sich genommen wichtig und interessant, aber es hat für uns eher den Charakter einer Hilfsaussage. Seien P eine Primzahl und Groß P eine P-Untergruppe von G. Zeigen wir, OP' vom Normalisator von D ist das gleiche wie OP' vom Zentralisator von D. Anders gesagt, der größte P'-Normalteiler vom Normalisator von P muss schon mit P kommutieren. Das ist die Stärke der Aussage. Viele andere Dinge sind irgendwie klar, aber das ist die Stärke der Aussage.
Nein, wir sind jetzt ja schon geübt in dieser Art Argumentation, deswegen geht das in 2, 3 Zeilen.
Offensichtlich läuft das Zeug rum, was teilerfremde Ordnung hat.
Und das ist die Erklärung für vieles, was Ihnen so widerfährt, wenn Sie noch mehr solche Vorlesungen bei mir hören oder wenn Sie dann bei mir Seminar-Vorträge halten wollen zu Themen, die so ein bisschen lokal gruppentheoretisch angehaucht sind. Dann gibt es irgendwelche Fragen und dann sitze ich da und starre drauf und sage, das ist bestimmt irgendwas mit teilerfremder Operation. Der weiß, dass fast immer ist. Okay, was wissen wir denn? Wir wissen, dass der Zentralisator immer ein Normalteil des Normalisators. Also gucken wir mal, OP' ist doch der größte P'-Normalteiler davon. Das ist eine charakteristische Untergruppe. Das ist ein Normalteiler davon. Jede charakteristische Untergruppe ist darin normal. Und deswegen ist OP' hiervon enthalten in OP' davon. So. Zu zeigen ist jetzt also noch, dass
OP' vom Normalisator P zentralisiert. Das reicht, denn dann liegt man im Zentralisator und dann auch in OP' davon, denn man bleibt ja ein P'-Normalteiler. Diese Eigenschaft verliert man unterwegs.
Zurzeit ist also OP' von Normalisator von P zentralisiert P. Dann haben wir alles erledigt. Dafür geben wir dem Ding mal einen Namen, nennen wir das mal Q. Und wir müssen gar nicht irgendwas draufschlagen von vorher, auch wenn das so aussieht, man möchte jetzt Picots Kulemma oder sowas machen. Nein, noch nicht. Erst im nächsten Resultat. Hier geht es noch ganz elementar. Q liegt im Normalisator von P, normalisiert, also P. P liegt in seinem eigenen Normalisator, normalisiert also jeden Normalteiler davon, also auch Q. Das heißt, P und Q normalisieren sich gegenseitig. Und was wissen wir, wenn Untergruppen von teilerfremder Ordnung sich gegenseitig normalisieren? Was folgt dann? Oh, schön, ein Reflex, den ich noch trainieren darf. Toll. Was folgt, wenn wir zwei Untergruppen haben, einer Gruppe, die teilerfremde Ordnung haben und sich gegenseitig normalisieren? Dann? Ich habe so eine halbe Meldung gesehen. Ja?
Also ich würde spontan noch ein Neopotenz sagen.
Das, aber nee. Das Produkt ist dann, nee, nicht unbedingt, denn es müssen ja keine, die müssen ja selber nicht neopotent sein. Wenn sie es wären, dann würde als Produkt eine neopotente Gruppe rauskommen, ja? Aber müssen sie ja nicht sein. Aber ja, der Reflex ist nicht schlecht, denn es ist etwas, was wir in neopotenten Gruppen sehen. Die Argumentation ist da die gleiche. Also ich habe Untergruppen, teilweise von der Ordnung, die normalisieren sich gegenseitig. Was weiß ich über den Kommutator? Der liegt jetzt im Schnitt und deswegen ist er 1. Bitte merken, Untergruppen teilerfremder Ordnung, die sich normalisieren, müssen sich zentralisieren. Ah, super, ein Muskel, an dem wir noch ein bisschen arbeiten können. Man kann all diese schönen Sachen dann immer schlecht so ganz kurz hinschreiben.
Q ist im Normalisator von P, ist aber sogar normaler drin. Also folgt das der Kommutator im Schnitt nicht. Und der ist 1. Und das ist das, was wir uns oben klar gemacht haben. Dieses Ding, was wir jetzt Q genannt haben, liegt im Zentralisator von P. Hier steht es. Wir haben es klar gemacht, dass es reicht.
Ach, und ich habe so viel Lust, jetzt weiterzumachen, aber auf der anderen Seite haben wir auch noch Übungsaufgaben. Ich lusche mal kurz, wie lang der nächste Beweis ist. Ach, darf ich noch einen kleinen Tipp? Eins schaffen. Und dann können wir das nämlich direkt alles anwenden. Und Thomson Pekreuz Kuhlemmer, das ist einfach so toll. Wir machen das jetzt. Wir sind gerade so schön im Schwung. Lemmer 7, 8, das Goldschmidt-Lemmer. Alles ganz toll gemacht und deswegen kann ich hier jetzt noch 5 Minuten extra.
Ja, Goldschmidt, auch so ein spannender Kollege. Der hat ganz tolle Arbeiten geschrieben und dann leider die Universitätslandschaft verlassen, was sehr schade ist. Die Arbeiten, die ich kenne, sind glaube ich alle aus den 70ern. Das ist alles so interessantes Zeug mit diesen lokalen Argumenten und dann häufig um die Primzahl 2 rum, irgendwelche besonderen 2 Untergruppen oder so. Okay. Ich muss mal herausfinden, warum das nach ihm benannt ist. Ich glaube, es ist einfach ein Resultat aus einer seiner Arbeiten. Dann hat man später gemerkt, dass man das total toll, ganz breit verwenden kann und man hat sich immer wieder auf ihn und diese Arbeit berufen und dann hieß es irgendwann so. Ich suche mal raus, welche Arbeit es ist, in der das steht. Und er hat haufenweise tolle, kleine technische Resultate mit einer ähnlichen Geschmacksrichtung wie das, was wir jetzt hier kennenlernen. Und ich selber habe auch, als ich angefangen habe, probiotechnisch zu arbeiten, so in meiner Promotion danach,
Da habe ich haufenweise solche Sachen entweder direkt benutzt oder habe Versionen davon bewiesen, die für meinen Kontext passten. Das war immer alles sehr Goldschmidt inspiriert, wenn es um teilerkrankte Operationen ist. Dies war unsere Gruppe auch nicht. Und wieder das Primzahl. Dann gilt für jede P-Untergruppe. Gilt dann OP' von Zentralisator von P, und wir wissen ja, das ist das gleiche wie OP' von Normalisator, liegt in OP' von der ganzen Gruppe. Ganz tolle Aussage. Ist falsch in nicht auflösbaren Gruppen. Man kann es dann ein bisschen verallgemeinern. Ich kriege wieder etwas mit einer ähnlichen Preislage. Und warum ist das großartig? Na, zum Beispiel, weil es uns ein Kriterium liefert dafür, dass diese Gruppe hier nicht trivial ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Gruppe G, von der Sie erstmal nichts weiter wissen, und Sie wollen irgendwie sich so die typischen Normalteile angucken und wollen wissen, sind die überhaupt interessant? Kann ich mit denen was machen? Kann ich dann zum Beispiel in Faktorgruppe gehen und Induktion machen? Sowas, was man halt so macht. Wenn die alles trivial sind, nützt uns diese Idee aber nicht. Das heißt, was wir auch haben wollen in der Gruppentheorie, sind Resultate, die uns liefern, dass irgendwelche interessanten Normalteile überhaupt mal nicht trivial sind. Und das hier, das kann ein solches Resultat sein. In dem Moment, wo Sie sowas finden, nicht trivial ist, ist dieser Normalteil auch nicht trivial. Und schwupp, können Sie einer auflösbaren Gruppe ganz toll Induktionsargumente lassen. Nur ein Beispiel für die Anwendungsmöglichkeiten. Und der Beweis ist aufgrund unserer Vorarbeit nicht so schwierig. Wir fangen damit an, dass wir annehmen, das sei falsch, kleinster Verbrecher, bla bla bla. Und wir faktorisieren das OP' von G erstmal raus. Beziehungsweise machen uns klar, dass das in einem minimalen Gegenbeispiel 1 sein muss. Falsch. Und es sei E ein kleines Verbrecherin. Kleinste Übeltäterin klingt auch toll. Ich schreibe eine Übeltäterin gleich als Schülerin. Kleinste Übeltäterin im Sinne von, die tut so, als ob das Lämmer nicht stimmt. Kleinste Übeltäterin. Okay. Und A. Um die Operation weiter zu vereinfachen, ist dieses Ding Q. Das haben wir vorher auch schon genannt. O'Zentralisator von P. Falls n gleich 1 ist, wir können ja wieder selber machen. Erster Fall n gleich 1, Entschuldigung, n ungleich 1. Was ist dann los? Na ja, dann können wir in die Faktorgruppe gehen und da gilt das Lemma. Denn je nach eine Faktorgruppe einer auflösbaren Gruppe ist immer noch auflösbar und P ist immer noch ein Primteil davon G, also dann von der Faktorgruppe. Und was haben wir dann in der Faktorgruppe? Na, da liegt jetzt auf einmal das Bild von Q im größten P-Normalteiler. Aber wenn ich den schon rausfaktorisiert habe, dann ist da nichts mehr übrig. Angenommen, die Faktorgruppe hätte immer noch einen nicht trivialen größten P-Normalteiler, dann könnte ich das volle O-Bild nehmen, das wäre ein größerer P-Normalteiler von G, ist aber Käse. Hier ist also Q mal N modulo 1 enthalten in Widerspruch da, denn wenn das 1 ist, dann müsste ja Q in N liegen, aber dann wäre G kein Gegenbeispiel. Also, ja, Quatsch. Zweiter Fall. N gleich 1. Ha, auflösbare Gruppen. Die Fitting-Gruppe kontrolliert die Struktur. Und wie sieht jetzt hier die Fitting-Gruppe aus? Naja, wenn es da von P verschiedene Primzahlen gäbe in der Fitting-Gruppe, die da irgendwie rumliegen, dann müsste man die hier in OP' sehen. Aber es ist 1. Das heißt, die einzige Primzahl, die wir in der Fitting-Gruppe sehen, ist P. Jetzt ist also F von G gleich P von G. Und wir wissen auch, dass in auflösbaren Gruppen die vierte Gruppe ihren Zentralisator enthält.
Also enthält dieses OP von G
seinen Zentralisator.
Und da steht irgendein Satz, Satz 5, 6. Das heißt, der Zentralisator in G von OP von G liegt in OP von G. Das ist der Spezialfall, dass die Fitting-Gruppe nur aus OP von G besteht. Ein spannender Spezialfall, der auch in der endlichen lokalen Fitting-Theorie eine große Rolle spielt, dass die Fitting-Gruppe nur mit P ist. Na, und jetzt kommt Thomsons P-Kreuz-Q-Lemma. Und zwar schauen wir uns die Wirkung von Q kreuz P an auf OP von G. Das heißt, das hier spielt jetzt die Rolle von X und P und Q sind halt P und Q. So, jetzt kommt Thomson. P kreuz Q, einmal kurz gucken, ob das sinnvoll ist. Q liegt im Zentralisator von P, das heißt, ich habe hier wirklich die Situation P kreuz Q. Das renormalisiert OP von G, das spielt die Rolle von X. Und dann standen da noch irgendwelche Voraussetzungen. Stehen wir noch? Nee, leider nicht. Das macht jetzt nicht. Ich zitiere jetzt nochmal, was die Voraussetzungen waren, die bei Thomson noch standen.
Die Voraussetzung war.
Der Zentralisator in OP von G liegt im Zentralisator von Q. Das müssen wir zeigen, damit wir das Thomson'sche P-Kreuz-Q-Lemma anwenden können. Das ist mein Spickzettel. Gut, können wir das irgendwie nachweisen? Naja, dafür bilde ich einfach mal den Kommutator von diesem Ding hier mit Q. Muss ich mir noch unseren Spruch ausdenken. So, wenn man nicht weiter weiß, Kommutator, Homomorphiesatz oder Thomson's P-Kreuz-Q-Lemma. Dann gucken wir uns also diesen Kommutator an mit Q und gucken, wo der liegt. Das ist jetzt immer der Trick. Wir gucken einfach mal, wo das ganze Zeug liegt. Und wenn wir gut genug hingucken, dann wird das ganz oft anders. Wo liegen wir denn hier? Wir liegen in OP von G. Das wird sicherlich von allem normalisiert, was da rumläuft. Das heißt, das ist in OP von G enthalten. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Q ein Normalteiler vom Zentralisator von P ist. Das hier liegt im Zentralisator von P, normalisiert also Q. Und deswegen liegen wir auch in Q. Das ist ganz schlecht. P-Gruppe, P-Gruppe, der Kommutator ist 1. Super. Das heißt, es ist erfüllt. Und jetzt kommt Thomson's P-Kreuz-Q-Lemma und sagt, mal gucken, was uns das sagt. Das war Lemma von vorher. Ich habe die Nummer vergessen. 7, 6. Ich glaube, das war Lemma 7, 6. Das Lemma ist so toll, das braucht keinen mehr. Das Lemma 7, 6 folgt. Was folgt denn jetzt? Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt und dann war es irgendwie so, ja, wenn dieses Zeug im Zentralisator von Q liegt, dann liegt schon diese Gruppe hier unten im Zentralisator von Q. Das heißt, P von G zentralisiert Q. Na, Moment. OP von G enthält seinen eigenen Zentralisator. Q rutscht jetzt also rein und dann wird Q 1. So folgt, Q liegt im Zentralisator G von OP von G, der liegt aber in OP von G und Q ist eine P-Gruppe, wenn die in einer P-Gruppe liegt, muss sie 1 sein. Und das ist ein Widerspruch, denn das Ganze sollte ein Gegenbeispiel sein, wenn Q gleich 1 ist. Ist das kein Gegenbeispiel? Und so kommt wieder in jedem Fall irgendein Blödsinn raus, so wie gewünscht.
Ah, ich freue mich, dass wir das noch gemacht haben. Denn dann kommen die beiden größten Resultate, also die, die wir dann so richtig feiern können, in der nächsten Vorlesung, die ja erst am, wann ist denn das? Ich glaube am 17. Juni oder so, das ist ewig. Ewig hin, denn ich bin ja erst auf Dienstreise und dann ist noch Pfingsten. Das heißt, es dauert jetzt noch ewig. Da beweisen wir den sogenannten Operations-Sylo-Satz, also eine Erweiterung des Satzes von Sylo für eine Situation, wo noch teilerfremde Operationen dazukommen. Das ist ganz fantastisch. Und wir beweisen den Erzeugungssatz für teilerfremde Operationen. Und das werden dann später zwei ganz, ganz wichtige technische Werkzeuge für uns sein. Danke fürs Durchhalten.